Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, den 23. März 2025, gleich dem 3. Farvardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Liebe Hörerfreunde, wir begrüßen Sie zu einem weiteren Teil unseres Beitrags über die volkstümlichen Erzählungen. Eine Art davon ist Matal, eine kurze Geschichte für Kinder. Eines der ältesten iranischen Kurzgeschichten dieser Art ist Davidamo Davidam. Ich bin gelaufen und gelaufen. Es ist ein Matal in Liedform, das sich Tarane Matal nennt. Einige Teile dieses Matals treffen zwar nicht mehr auf das heutige Leben zu, dennoch besitzt dieses Matal immer noch Anziehungskraft für Kinder. Es gibt je nachdem, wo man sich im Iran befindet, verschiedene Versionen von dem Matal Davidamo Davidam. Wir haben die Teheraner Version ausgesucht. Davidamo Davidam. Ich bin gelaufen und gelaufen. Da bin ich an einem Berg angekommen. Ich sah zwei Frauen. Die eine gab mir ein Brot, die andere gab mir Wasser. Das Brot habe ich gegessen, das Wasser habe ich der Steppe zu trinken gegeben. Die Steppe gab mir Gras, das Gras gab ich der Ziege. Die Ziege gab mir Milch, die Milch gab ich dem Krämer. Der Krämer gab mir Rosinen, die Rosinen gab ich dem Mullah. Der Mullah gab mir ein Gebet, ich band das Gebet um meinen Arm, Gott hat mich geheilt. Ein Matal entspricht einer Kette von Ereignissen und jedes Glied im Matal ist die logische Fortsetzung des vorherigen und macht das Kind neugierig darauf, was wohl danach passiert. Im Matal kommen Dinge vor, die das Kind aus seiner Lebensumwelt kennt und das hilft ihm dabei, das Matal zu verstehen. Wir begegnen zum Beispiel Haustieren wie in Davidamu Davidam, der Ziege. Ein Taronematal muss lustig sein und Energie versprühen. Insgeheim verfolgt ein Taronematal das Ziel, dem Kind indirekt etwas beizubringen. Das Kind nimmt die geheime Botschaft zwischen den Zeilen in sich auf. Um die Geschichte lustiger zu gestalten, treten oft Tiere auf, die wie Menschen handeln. Jedenfalls wird das Kind durch ein Matal mit der Gesellschaft und den Tätigkeiten in ihr vertraut. In Matal wird ein Satz oft mehrmals wiederholt und dies ist ein Kunstgriff der unbekannten Künstler vergangener Zeit für die Kindererziehung. Denn Kinder haben Freude an Wiederholung. Sie haben auch Spaß an Nachahmung und möchten gerne, dass, was sie sehen und hören, nachahmen und wiederholen. Liebe Hörerfreunde, es folgt das Volksmärchen dieser Woche. In diesem geht es darum, wie man sein Eigentum schützen kann, wenn man stark ist. Es treten drei Söhne auf, aber nur einer davon wird zum Held der Geschichte. Es war einmal ein Mann, der hatte eine Ziege. Eines Tages sagte er zu seinem jüngsten Sohn: Nimm die Ziege und bring sie auf die Weide. Der Junge brachte die Ziege in die Steppe, damit sie bis abends grast. Am Abend fragte der Vater der Ziege: Bist du heute gut satt geworden? Aber die Ziege log und sagte: Ach was, es gibt ja gar kein Gras in der Wüste. Dein Sohn hat mich mitten in der Wüste an einen Flock angebunden und ist spielen gegangen. Da ärgerte sich der Mann und er erteilte dem Jungen Prügel. Der Junge verließ beleidigt um Mitternacht das Haus und ging.
Am Morgen gab der Vater die Ziege seinem nächstälteren Sohn, damit er sie zum Weiden bringt. Auch dieser Sohn ließ die Ziege ausgiebig grasen. Doch am Abend passierte dasselbe wie eine Nacht zuvor. Die Ziege log. Der zweite Sohn erhielt ebenso Schläge und verließ das Haus. Auch der älteste Sohn verließ schließlich aus denselben Gründen das Haus. Also brachte der Mann am nächsten Tag selber die Ziege ins Freie. Als der Mann am Abend die Ziege fragte, ob sie heute gut satt geworden sei, sagte sie: Da, wo du mich hingebracht hast, gab es doch nichts zu fressen. Da begriff der Mann, dass die Ziege lügt und er grundlos seine Söhne geschlagen hatte. Er band die Ziege an dem Schwanz seines störrischen Maultieres fest und ließ die beiden in der Steppe zurück. Doch hört, was aus seinen drei Söhnen geworden war. Der jüngste Sohn ging zu einem Hirten und arbeitete bei ihm, der zweitälteste wurde Lehrling eines Kupferschmiedes und der älteste Lehrling eines Steinmetzes. Nach ein paar Jahren zog es den älteren Sohn zu seinen Eltern zurück. Er sagte seinem Meister: »Ich will in meine Stadt zurück.« Der Meister gab ihm eine Handmühle und sagte: »Was immer du essen willst, es genügt, wenn du diese Mühle drehst, dann steht es bereit.« Der junge Mann nahm die Handmühle und machte sich auf den Weg. Unterwegs kam er an einer Mühle vorbei. Dort setzte er sich hin, wünschte sich Essen und drehte die Mühle. Da kam aus der Mühle Reis und gebratenes Huhn heraus. Der Müller hatte alles gesehen. Um Mitternacht tauschte er die geheimnisvolle Handmühle in der Hand des schlafenden Burschens gegen eine normale Handmühle um. Als der Junge am Morgen aufwachte, setzte er seinen Weg fort. Zu Hause angekommen, sagte er zu seinem Vater: »Geh und bitte um die Hand der Tochter des So und So. Mit dieser Handmühle können wir alles bekommen. Der Vater hielt um die Hand des Mädchens an. Am Hochzeitstag, als es Zeit für das Gastmahl war, drehte der Bräutigam die Mühle. Aber nichts von dem, was er sich wünschte, kam heraus. Da fiel die Hochzeit ins Wasser. Der zweite Sohn wollte auch gerne wieder zurück nach Hause. Sein Lehrmeister, der Kupferschmied, gab ihm einen Topf und sagte: »Wenn du dir etwas wünschst, dann schlage mit dem Löffel auf diesen Topf und es wird bereitstehen.« Der junge Mann machte sich auf den Weg. Er kam an der Mühle vorbei, wo auch sein älterer Bruder vorbeigekommen war. Da verspürte er großen Hunger. Also schlug er auf den Topf und da stand alles, was er sich gewünscht hatte, bereit. Der gemeine Müller hatte aber wieder zugeschaut. Des Nachts tauschte er den Topf des schlafenden jungen Mannes in einen normalen Topf um. Als der Junge nach Hause kam und heiraten wollte, passierte ihm am Hochzeitstag dasselbe wie seinem ältesten Bruder. Aber der jüngste Sohn hatte beim Abschied vom Hirten als Erinnerung einen Knüppel erhalten. Er fragte, was dieser Knüppel alles kann. Da sagte der Hirt: »Wenn sich jemand mit dir streitet, dann sag, spring heraus. Dann werden aus dem Knüppelknauf hunderte Männer mit einem Knüppel herauskommen. Wenn du sagst, spring rein, dann kehren sie alle in den Knüppelknauf zurück.« Der Junge ging und ging, bis er wieder an jener Mühle vorbeikam. Da sah er, wie der Müller aus dem Topf und der Handmühle dauernd Reis mit Huhn herausholt und an die Leute verkauft. Er fragte den Müller: »Wo hast du diese Sachen her?« Der Müller sagte: »Das geht dich nichts an.« Da sagte der Junge zu dem Knüppel: »Spring heraus!« 100 Männer mit Knüppeln fielen über den Müller her und der Müller war gezwungen, die Wahrheit zu sagen. An den Beschreibungen des Müllers merkte der Junge, dass der Topf und die Handmühle seinen Brüdern gehören. Er nahm sie und kehrte dann in seine Stadt zurück. Als der jüngste Sohn zurückkehrte, begann ein schönes Leben für die drei Brüder. Sie heirateten und hatten es gut.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. In diesem Teil geht es um die Ansichten Imam Alis über die Aufgaben von Regierungsbeauftragten und ihre Beziehungen zu der Bevölkerung. Im Nahdul Balagha erfahren wir aus dem Munde von Imam Ali a.s., warum eine islamische Regierung zu gründen ist und welche Pflichten ihr Oberhaupt trägt. Zum Beispiel sagte Imam Ali in seiner Freitagsgebetsansprache 131: »O Gott, Du weißt, dass ich mit der Machtübernahme nicht das Weltliche und Reichtum angestrebt habe, sondern ich wollte die Zeichen des Rechtes und deiner Wahrheit auf ihren Platz zurückbringen und in deinen Gebieten reformieren, damit deine unterdrückten Diener in Sicherheit leben können und deine Gebote und Gesetze, die in Vergessenheit geraten sind, wieder durchgeführt werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der islamischen Regierung ist es, die Steuern einzusammeln, denn eine Regierung braucht natürlich für die Verwaltung der Gesellschaft und Erwiderung der öffentlichen Bedürfnisse ein Budget. Imam Ali alaihi salam sagt zu Malik Ashtar: Dieser Befehl kommt von dem Gottesdiener Ali, Emir der Gläubigen, und richtet sich an Malik Ashtar, Sohn des Harres, im Rahmen eines Bündnisses mit ihm, als er ihn zum Befehlshaber von Ägypten ernannte, zwecks Erhebung der Kharaj, Grundbesitzersatzabgabe, zur Besserung seiner Bewohner und dem Aufbau seiner Gebiete. Anweisung 52. Imam Ali alaihi salam empfiehlt Malik Ashtar, dass er mit den Steuern und der Volkskasse so wirtschaften soll, dass es zum Wohl derer ist, die die Steuer zahlen. Imam Ali alaihi salam zieht in Betracht, dass man nur dann von den Bürgern mehr Steuern fordern kann, wenn es ihnen gut geht. Er sagt: Du solltest noch mehr ein Auge auf die Kultivierung des Landes als auf die Einforderung der Steuern haben, weil diese nur mit der Kultivierung erreicht werden kann. Und wer die Grundsteuer einfordert ohne Kultivierung des Landes, ruiniert die Städte und vernichtet die Diener Allahs. Und seine Befehlsgewalt wird nur kurze Zeit bestehen. Imam Ali alaihi salam sagt über die Steuererleichterungen: Wenn Sie, die Bürger, sich beklagen, dass die Steuerlast zu groß ist oder dass die Ackerfrucht von einer Plage befallen oder Dürre eingetreten ist, dann gewähre Ihnen in dem Ausmaße Erleichterung, dass sich Ihre Lage verbessert und die Situation nicht schwierig für dich wird. In einer islamischen Gesellschaft sind die Muslime rechtlich gleichgestellt. Nähere Verwandtschaft oder Bekanntschaft zur Regierungsspitze oder eine gute Vergangenheit als Muslime sind kein Grund für eine Bevorzugung vor dem Gesetz. Dennoch empfiehlt Imam Ali alaihi salam seinen Regierungsbeauftragten, dass sie sich gegenüber den Rechtschaffenen und den Übeltätern nicht auf gleiche Weise verhalten sollen. Er fordert, dass zwischen denjenigen, die mehr als die anderen um gute Werke bemüht sind, und denen, die sich weniger in dieser Beziehung Mühe geben, unterschieden wird und jeder entsprechend der Mühe, die er sich gibt, auch Beachtung findet. Imam Ali sagt: Fass für jeden ins Auge, wie viel Mühe er sich gegeben hat. Schreibe die Mühe des einen nicht einem anderen zu und bewerte seinen Dienst nicht als geringfügig. Lass dich nicht dadurch, dass jemand bekannt ist, dazu verleiten, eine kleine Mühe, die er auf sich genommen hat, als groß zu betrachten. Und lass dich nicht dazu verleiten, dass du eine große Tat für geringfügig einstufst, weil sie jemand begeht, den keiner kennt. Eine der wichtigsten Aufgaben der Regierungsbeauftragten einer islamischen Regierung ist die Durchführung der Gerechtigkeit. Als Imam Ali alaihi salam Ibn Abbas zum Gouverneur von Basra, Irak, bestimmte, rief er ihn als erstes zur Gottesfürchtigkeit und als zweites zur Herstellung von Gerechtigkeit auf. Er sagte, »O Sohn des Abbas, geboten sind dir die Gottesfürchtigkeit und Gerechtigkeit gegenüber denen, über die du Verwaltungsrecht erhalten hast. Du musst mit den Menschen freundlich umgehen, sie an deinen Versammlungen teilnehmen lassen und ihnen gegenüber geduldig sein.« Imam Ali a.s. ruft seine Regierungsbeauftragten auch dazu auf, gegenüber Nicht-Muslimen gerecht zu sein. In seinem Schreiben an Muhammad ibn Abi Bakr steht, »Geh mit dem Semi, den monotheistischen Nicht-Muslimen, gerecht um, sei fair zu den Unterdrückten und übe Nachsicht gegenüber allen.«
Ein entscheidender Aspekt einer gerechten Regierung ist die Gerechtigkeit in der Wirtschaft. Benachteiligung und Unrecht in diesem Bereich ziehen auch Benachteiligung bei anderen sozialen Rechten nach sich. Imam Ali alayhi salam empfiehlt Malik Ashtar, seinen Gouverneur in Ägypten, denjenigen, die für das Wirtschaftswohl in der Gesellschaft sorgen, besondere Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen bei Beseitigung von Problemen zu helfen. Ein islamischer Herrscher muss generell im Auge behalten, dass es in jeder Bevölkerungsschicht Leute gibt, die schlechte Eigenschaften haben, wie Geiz und Engherzigkeit. Diese Eigenschaften gefährden die Verwirklichung einer gerechten Wirtschaft, denn sie sind der Grund dafür, dass einige nach einem Marktmonopol streben oder Waren hamstern. Deshalb empfiehlt Imam Ali alayhi salam seinem Gouverneur, du solltest es dir zur Gewohnheit machen, mit den Händlern und Handwerkern gut umzugehen und auch andere dazu anleiten. Aber du musst dennoch wissen, dass viele Händler zu den Leuten gehören, die geizig sind und Waren hamstern. Sie versprechen sich davon einen Gewinn und verkaufen die Waren zu jedem beliebigen Preis. Und diese Profitbestrebungen und der Wucher schaden allen Mitgliedern der Gesellschaft und sind ein großer Nachteil für den Regierenden. Imam Ali alayhi salam bezeichnet es als Pflicht der Regierung, auf das Wohl aller Bürger zu achten. Immer wenn ein Schaden für die Allgemeinheit droht, muss der Regierungsbeauftragte durch Bestimmungen und sogar durch Strafen das Recht der Allgemeinheit gewährleisten. Deshalb weist Imam Ali alayhi salam Malik Ashtar an, stets so zu handeln, dass die Volksmasse zufriedengestellt wird, selbst wenn es einigen Persönlichkeiten Missbehagen bereitet. Er hebt hervor, dass es der Gerechtigkeit näher kommt, etwas zugunsten der breiten Masse zu tun, anstatt für die Interessen einiger besonderer Leute. Die Bescheidenheit wird vom Islam als eine der wertvollsten Eigenschaften geschätzt. Für Regierungsbeauftragte ist Bescheidenheit noch dringlicher und wertvoller. Keiner soll sich gegenüber reichen und mächtigen Leuten klein machen. Das ist nicht richtig. Aber wenn ein Mächtiger gegenüber dem Volke bescheiden ist, ist Bescheidenheit ein großer Wert. Durch eine solche Bescheidenheit wird ein Gouverneur bei Gott auf eine höhere Stufe zu stehen kommen und vom Volke geschätzt werden. Imam Ali alayhi salam hat öfters auf diesen Punkt aufmerksam gemacht und die Bescheidenheit gegenüber den schwachen Bevölkerungsgruppen hervorgehoben. Er empfiehlt Molikashtar, dass er für die Erledigung der Angelegenheit des Volkes bescheidene Leute aussuchen soll und schreibt: Widme also einen Teil deiner Zeit nur denen, die dich brauchen, damit du dich persönlich um ihre Angelegenheiten kümmerst und halte für sie eine öffentliche Sitzung ab, und sei bescheiden gegenüber Gott, der dich erschaffen hat, und halte deine Soldaten und deine Helfer und Wachen dabei von ihnen fern, damit sie sorglos und ohne Angst mit dir sprechen können. Allah wird dafür den Schirm seiner Barmherzigkeit über dich ausbreiten und dir den Lohn für den Gehorsam gegenüber ihm zusprechen. Was immer du gibst, gib es mit Freuden, doch wenn du etwas verweigerst, tu es auf schöne Weise und unter Entschuldigungen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Ravami mit dem Titel Oshaq, das heißt Verliebten.
کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست کعبه و بتکده و صبح و زنار یکیست اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی، در میکده تا که در میکده من پای نهادم، دیدم اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکی است، جا چون میا تو خود همه دم نایی ما، چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست، جا خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من، جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست، یار جار
مختلف گرچه بود درد من و درمانه، خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Liebe Hörerfreunde, heute sind wir wieder mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. Bis jetzt haben wir in den letzten Folgen Erläuterungen zu manchen Nahrungsmitteln aus der Sicht des Islams gemacht und wir haben festgestellt, dass die islamischen Empfehlungen, wie zum Beispiel über den Verzehr von Honig und Datteln, nicht umsonst sind. Wir haben gelernt, dass Gott, der Allmächtige, den Honig als Heilmittel bezeichnet hat oder dass der Granatapfel eine Frucht ist voller Antioxidantien und Vitaminen. Feigen zerstören die Giftstoffe im Körper und viele andere Lebensmittel können sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirken. Ja, der Islam schenkt sowohl der geistigen als auch der körperlichen Gesundheit Aufmerksamkeit und empfiehlt der Menschheit, die beste und reinste Nahrung zu sich zu nehmen. Diese himmlische Religion sieht die Würde der Menschen weit höher an, als dass sie unreine Speisen verzehren, die oft im Islam als Haram bezeichnet worden sind. Denn man ist der Meinung, dass Haram-Nahrungsmittel die Menschheit von guter Moral und korrekten Umgangsformen entfernt. In unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen zwei weitere nützliche Nahrungsmittel vor, die auch in islamischen Überlieferungen erwähnt worden sind. Die Quitte ist eine Baumfrucht mit weißen und rosaroten Blüten, während ihr Fruchtfleisch selber gelb ist. Diese Frucht hat einen angenehmen Duft. Sie ist ein wenig hart und schmeckt süß-säuerlich. Die Quitte ist eine sehr wertvolle und nützliche Obstsorte. Imam Ali alaihi salam sagte, eines Tages bin ich zu Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, gegangen. Er aß eine Quitte und bot mir auch ein Stück an. Er sagte, O Ali, wenn jemand 3 Tage nüchtern Quitten isst, wird sich sein Geist reinigen. Quitte ist sehr vitaminreich. Diese Frucht enthält Vitamin A, B und Kalkmineralien sowie Kalium, Phosphor und Calcium. Mediziner sind der Meinung, dass Vitamin A bei der Verjüngung behilflich sein kann und Vitamin B die Nerven reguliert. Diese Frucht kann die Nerven beruhigen und ihr hoher Kaliumanteil senkt den Blutdruck. Über die medizinischen Wirkungen der Quitte muss gesagt werden, dass diese wertvolle Frucht den Magen und die Leber stärkt, das Gedächtnis aktiviert sowie Kummer und Depressionen beseitigt. Auch die Kerne haben Stoffe in sich und spielen dadurch eine wichtige Rolle bei der menschlichen Gesundheit. In der Vergangenheit wurde nicht nur das Fruchtfleisch verwendet, sondern auch die Kerne und Blätter wurden bei der Behandlung von verschiedenen Krankheiten eingesetzt. Wenn man Quittenkerne in warmem Wasser ziehen lässt, entsteht ein Schleimstoff, der den Husten lindert. Imam Sadiq alaihi salam sagte, Quitten sind gut für den Magen und sie stärken das Herz. Die geistige und psychische Auswirkung verschiedener Nahrungsmittel ist eine Sache, die der Wissenschaft noch nicht gänzlich bekannt ist. Im Islam wurde darüber jedoch viel gesprochen. Die Quitte ist ein Wunderobst, das außer der körperlichen Auswirkung auch geistigen und moralischen Einfluss hat. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagte, esst Quitten, denn sie stärken das Gedächtnis, entfernen Kummer und Leid und verschönern das Ungeborene während der Schwangerschaft. Inzwischen weisen viele Ernährungsexperten schon auf die Rolle dieser Frucht auf das menschliche Verhalten hin. In diesem Zusammenhang schreibt Ahmad Amin Shirazi in dem Buch Islam, Medizin ohne Arzneimittel, unreife Zuckermelonen haben eine bestimmte Säuerlichkeit, durch die Angstzustände vergrößert werden, während süße Zuckermelonen den Menschen die Furcht nehmen und sie stark machen. Auch alle anderen Zuckeranteile bei Früchten haben mehr oder weniger die gleiche Eigenschaft. Nach Angaben britischer Forscher wurde ein Anti-Furcht-Medikament entwickelt, das auf der gleichen Struktur basiert wie der Fruchtzucker. Wissenschaftlich wird dies damit begründet, dass während Angstzuständen der Zucker im menschlichen Körper sinkt und man diesen mit süßen Stoffen wiederherstellen kann. Imam Sadiq alaihi salam sagte, in der Quitte gibt es eine Besonderheit, die in anderen Früchten nicht vorhanden ist, und zwar macht sie den Menschen stark und tapfer. In islamischen Überlieferungen wird der Zucchini als äußerst nützliches Produkt für das Gehirn bezeichnet. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach, esst Zucchini, denn er stärkt das Gedächtnis. Von dieser Frucht werden das Fleisch und die Kerne verwendet. Der Zucchini hat sehr viel Vitamin A und dadurch wird der Körper entgiftet und man verliert an Körpergewicht. Zucchini stärken das Gedächtnis sowie die Lungentätigkeit und sind gute Freunde der Leber. Bei Nieren- und Blasenleiden wird Zucchini vorgeschrieben und sie sind auch gut für Diabetiker und Personen, die einen hohen Cholesterinspiegel haben. Mediziner schlagen für Diabetiker den Verzehr von Kürbissen vor. Interessant ist, dass Kürbisse trotz ihrer Süße für Zuckerkranke nicht schädlich sind. In früheren Zeiten galt der Zucchini den Medizinern als Kühlmittel, da er auch Entzündungen und Durst beseitigen konnte. Zucchini wurde für Patienten mit Fieber verschrieben. Avicenna, ein iranischer Arzt und Philosoph, verschrieb Zucchini gegen Schlaflosigkeit und Krankheiten, die durch hohe Körpertemperaturen verursacht wurden. Überlieferungen zufolge war Jonas der Prophet der Israeliten und weil diese viele Sünden beginnt, hat er sein Volk verlassen. Daraufhin bekamen die Israeliten Angst und fürchteten sich vor der göttlichen Strafe und bereuten ihre Taten. Jonas aber war weiterhin wütend auf sie und kehrte nicht zu seinem Volk zurück. Gott bestrafte ihn mit einer schweren Prüfung, weil er sein Volk mit Wut und Traurigkeit verlassen hatte. Er wurde von einem großen Fisch gefressen und seinen Bauch gefangen gehalten. Nach langer Reue und Bitten nach Freilassung vergab ihn Gott, der Allmächtige, seine Tat und holte ihn aus dem Fisch heraus. Die Wellen brachten ihn ans Land, er aber war sehr schwach und kraftlos geworden. So wuchs auf Gottes Anordnung neben ihm ein Zucchini-Strauch, von dem er sich eine Zeit lang ernährte, bis er wieder Kraft in sich gefunden hatte. Dies zeigt uns, wie wertvoll diese göttliche Gabe ist. Aber auch die Kerne sind sehr nützlich. Sie sind eine Quelle für Magnesium, Mangan, Phosphor, Eisen und Zink. Wissenschaftliche Forschungen zeigen, dass die Kerne den Wachstumsprozess bei Prostatatumoren verlangsamen, was auch den hohen Zinkanteil zurückzuführen ist. In einer Überlieferung von Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, wurde erwähnt, dass er zu Imam Ali a.s. sagte, iss Zucchini, denn jeder, der davon isst, bekommt ein gutes Verhalten und ein frisches Gesicht. Zucchini ist eine Speise von mir und der Propheten, die vor mir waren. Bis zu einer weiteren Folge, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.